man in die Klasse geht und planlos ist, dann hat man schon verloren. Sie sind 14, 15, es kann sehr, sehr anstrengend sein. Aber es ist auch so eine Bereicherung, wenn man ihnen was fürs Leben weitergeben kann. Mit 10 Jahren soll man schon den nächsten Weg wählen oder entscheiden. Das ist vielleicht zu früh.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht. Mein Name ist Matthias Ziegler.
Mein Name ist Petra Tempfer.
Petra, wir gehen ja heute wieder ins ganz Persönliche und du hast wieder mit jemandem gesprochen über das, was ihn in seinem Leben beschäftigt, was ihn glücklich macht, was ihm Sorgen bereitet, was seine persönlichen Wendepunkte sind.
Genau, und ich muss jetzt gleich einmal mit dem Wendepunkt anfangen, weil ich das einfach so interessant und spannend finde. Und zwar habe ich gesprochen mit Miloš Jović und er ist nämlich von einem ruhigen, beschaulichen Job in einer Bibliothek in einen Beruf gewechselt, wo er jede Sekunde, sagt er selbst, präsent sein muss. Also nicht nur physisch, sondern auch psychisch.
Das klingt ja sehr abenteuerlich. Taucht er mit weißen Haien, oder?
Nein, so ist es jetzt auch wieder nicht. Er ist Lehrer geworden. Er ist in den Lehrerberuf gewechselt und zwar an eine polytechnische Schule in Wien, an der alle SchülerInnen eben so um die 15 Jahre herum alt sind.
Also in der Hochphase der Pubertät.
Ja, Hochphase der Pubertät. Aber Miloš ist diesen Weg ganz bewusst gegangen. Und möchtest du hören, warum genau?
Ja, bitte, auf jeden Fall.
Na dann, hören wir mal rein. Hallo Miloš.
Hallo Petra.
Du bist ja Lehrer an der PTSFMS Wien 20, das heißt übersetzt an der Fachmittelschule und Polytechnischen Schule Wien 20. Das ist das Poly in der Nähe von der Millennium City. Was unterrichtest du denn dort so?
Ich unterrichte dort als Co-Klassenvorstand in einer Klasse Deutsch und auch andere Nebenfächer wie zum Beispiel BOL, das ist Berufs- und Orientierungs- und Lebenswelt, und AI, angewandte Informatik. Ich habe aber auch noch andere Fächer, wie zum Beispiel in der Deutschförderklasse oder im Deutschkurs, wo ich auch bin.
Und die 9. Schulstufe ist ja das dann, die du unterrichtest, oder?
Das ist die 9. Schulstufe, richtig. Unsere Schüler sind zwischen 14 und 16. Das heißt, wenn sie gerade frisch ins Poly kommen, sind sie 14, werden im Laufe des Schuljahres 15. Einige sind auch im 10. Schuljahr, sind also schon 15 und werden dann 16 in dem Schuljahr. Das 10. Schuljahr eben deswegen, weil sie die Möglichkeit haben, sich ihre Noten aus dem letzten Schuljahr, falls sie in einer anderen Schule waren, die nicht gut waren, sie können sich das bei uns im 10. Schuljahr ausbessern.
Also 10. Schuljahr ist nicht mehr Pflicht?
Genau, es ist nicht Pflicht, aber man kann das auch als ein gutes Sprungbrett sehen für eine neue Chance, eine zweite Chance. Wir sagen gerne, das ist das wichtigste Schuljahr bis jetzt. Alles, was Sie davor hatten, können Sie vielleicht auch sogar vergessen. Jetzt ist es wichtig, gute Noten zu haben und das als Sprungbrett zu nutzen für eine erfolgreiche Zukunft, wo Sie eine gute Lehrstelle finden oder eine weiterführende Schule.
Das heißt also, die 9. Schulstufe wird ja von vielen so gesehen, ja, das ist jetzt einfach nur noch etwas, was absolviert werden muss. Aber in deinen Augen ist es fast schon das wichtigste Schuljahr, so wie das klingt.
Naja, es ist beides korrekt. Also sie müssen alle ein 9. Schuljahr absolvieren, aber vielen ist eben nicht bewusst, dass das, was sie jetzt leisten in dem Jahr, die Noten, die sie jetzt haben, wie sie sich jetzt präsentieren und geben, wird dann für die weitere Jobsuche, für die weitere Lehrstellensuche oder für eine weiterführende Schule einfach ganz wichtig sein. Einigen ist es natürlich nicht klar und denen muss man das dann wirklich im Laufe dieses Jahres erklären. Ja, man muss dranbleiben, man muss ihnen einfach klar machen, schaut, jetzt ist die Chance da. Ja, macht's was Gutes draus.
Und es ist auch für euch als LehrerInnen fast die letzte Möglichkeit, einen Einfluss nehmen zu können auf die SchülerInnen. Nachher sind sie weg.
Ja, sie sind dann weg, weil sie eben nur ein Jahr da sind. Und wir sehen uns einfach auch so als Übergang. Wir sind nicht nur Lehrer, wir versuchen ihnen auch zu sagen, ihr seid Jugendliche auf dem Weg, junge Erwachsene zu werden. Was ist wichtig jetzt im Leben? Was ist wichtig in diesem Schuljahr und im weiteren Leben? Ihr müsst pünktlich sein. Ihr müsst um 8 in die Schule kommen. Das sage ich nicht nur, weil man in der Schule um 8 sein muss. Nächstes Jahr bist du vielleicht, hast eine Lehrstelle und du kommst 3-mal hintereinander zu spät. Beim 4. Mal musst du nicht mehr kommen. Das versuchen wir ihnen beizubringen.
Die Schule wird ja um 8 Uhr zugesperrt. Warum eigentlich?
Genau, sie wird um 7:45 aufgesperrt. Und um 8 Uhr beginnt der Unterricht. Und wir müssen die Schule dann sperren, weil der Zutritt für schulfremde Personen untersagt ist.
Aber würden sonst fremde Personen hineinkommen in die Schule?
Es kann schon vorkommen. Ja. Gerade bei Jugendlichen in dem Alter, und man wünscht sich das nicht, es kommt vielleicht zu einem blöden Konflikt in einer Klasse, in einer Pause. Und es ist dann, weiß ich nicht, 10 Uhr, 12 Uhr und dann sollen dann noch andere Schüler, die Freunde von dem oder die Freundinnen von der kommen, und das will man nicht.
Gibt es eigentlich eine Waffenkontrolle beim Reinkommen?
Nein, sowas haben wir nicht. Ich kann noch erzählen, was das Schlimmste ist, was mir passiert ist. Es war keine Waffe, es war eine Spielzeugwaffe. Da ist ein Schüler in die Schule mit einer Spielzeugwaffe, mit einer Softgun gekommen. Und mitten im Unterricht ist diese aus seiner Tasche rausgefallen. Und in dem Moment, wo diese Spielzeugwaffe, diese Softgun, gerade im Fallen ist, diese Sekunde, diese halbe Sekunde, bin ich in Schockstarre, weil ich nicht weiß, ob das echt ist. Aber dann auf dem Boden angekommen, habe ich gewusst, das ist Plastik. Dann war meine Sorge eigentlich weg. Dann habe ich mir nur gedacht, was machen wir jetzt mit dem Schüler?
Und was war dann die Konsequenz für den Schüler?
Die Konsequenz war eine Verwarnung.
Wie hoch ist eigentlich der MigrantInnenanteil an eurer Schule?
Der ist hoch. Wenn ich mir die Namen anschaue, dann kann ich sagen, dass zum Beispiel in meiner Klasse der Anteil bei 100% ist. Aber wenn ich mir nur die Namen anschaue, ja, aber in anderen Klassen ist es, weiß ich nicht, bei 3/4, 80%, 2/3, je nachdem.
Ja, um MigrantInnen an Österreichs Schulen ist es ja schon in unserer Podcast-Folge mit Thekla gegangen, die seit gut 20 Jahren ohne österreichische Staatsbürgerschaft in Österreich lebt. Da haben wir ja in den Shownotes auch reingestellt, wie hoch die Anteile der SchülerInnen mit nicht deutscher Muttersprache an den jeweiligen Schultypen sind. Petra, hast du im Kopf, wie hoch es beim Poli ist?
Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich habe es vor mir liegen. Ich habe mir nämlich die Bildung in Zahlen der Statistik Austria angeschaut und wollte nämlich wirklich nochmal konkret die Polytechnische Schule mir anschauen. Und da springt wirklich sofort ins Auge, dass der Anteil der SchülerInnen mit nicht deutscher Muttersprache an den Polytechnischen Schulen in Wien am höchsten ist. Und zwar liegt sie da bei rund 81%. Österreichweit ist es aber anders. Da zum Beispiel ist der Anteil der SchülerInnen mit nicht deutscher Muttersprache an den Polytechnischen Schulen bei rund 37%. Das ist der zweite Platz. Da liegt dann an erster Stelle österreichweit eben die Sonderschule.
Puh, also 81%. Das heißt natürlich ganz viele unterschiedliche Sprachen, ganz viele unterschiedliche Kulturen. Wie wirkt sich das auf den Unterricht aus?
Genau zu diesem Thema habe ich Milosz gleich mehrere Fragen gestellt. Hören wir einfach rein. Werden da mitunter auch Konflikte in den Klassenraum getragen? Also zum Beispiel zwischen RussInnen und UkrainerInnen. Merkst du da, dass es da auch Reibereien gibt in der Klassengemeinschaft?
Man würde sagen, dass so etwas oft passiert, aber bis jetzt ist mir das noch nicht aufgefallen.
Und wie herausfordernd ist das, in einer Klasse zu stehen, wo viele unterschiedliche Sprachen gesprochen werden? Sprechen überhaupt alle Deutsch gut genug, auch um dem Unterricht folgen zu können?
Also die Mehrheit schon. Natürlich merkt man, dass sehr viele eine andere Muttersprache haben, vielleicht nicht in Österreich aufgewachsen sind, vielleicht erst ein paar Jahre in Österreich sind. Aber die meisten folgen oder können dem Unterricht folgen. Es gibt natürlich einige in allen Klassen, so ich sage mal je nach Klasse, 2 bis 5 oder 6 Schüler, Schülerinnen, die in den Deutschförderklassen oder Deutschkursen noch sind. Das heißt, die sind entweder ganz frisch nach Österreich gekommen oder ganz frisch in die Schule hier bei uns oder erst ein halbes Jahr oder ein Jahr in Österreich zum Beispiel.
Ist die Klassengemeinschaft dann trotz allem eine gute? Wie würdest du das beurteilen? Ist ein Zusammenhalt da oder bilden sich eher so kleine Grüppchen?
Also in der Klasse, wo ich KKV bin, bilden sich schon kleine Grüppchen, aber jetzt nicht im Negativen. Ja. In meiner Klasse gibt es einen hohen Anteil mit türkischem Migrationshintergrund, also was ich so mitbekommen habe und mitgehört habe. Also ich kann nicht türkisch, aber wenn ich es höre, erkenne ich es. Und da bildet sich so das ich nenne es jetzt mal türkische Grüppchen. Und dann gibt es auch andere Schüler, Schülerinnen, die sich irgendwie finden, weil sie gemeinsame Interessen haben. Eine Schülerin zum Beispiel, die im Deutschkurs ist und jetzt ein Jahr in Österreich, die versteht noch nicht alles, tut sich noch schwer. Aber sie sitzt im Regulärunterricht, beziehungsweise hat nur 6 Stunden die Woche den Deutschkurs, nicht mehr 20 wie letztes Jahr, weil sie ja schon Fortschritte gemacht hat. Und die war in den ersten 2, 3 Wochen so auf sich allein gestellt, habe ich gemerkt. Da habe ich ihr gesagt, du, schau, dass du vielleicht schon mal, vielleicht spricht wer deine Sprache. Und dann hat sie gesagt zuerst, na, eher nicht, nein. Und dann irgendwann, ich glaube ein paar Tage später, hatten wir gerade das Thema Sprache, Nationen, Herkunft. Und dann habe ich gesagt, na, aber schau, du sprichst doch dieselbe Sprache. Und dann hat sie sich so umgedreht, aha, ja. Und dann hatten wir mal so einen Lehrausgang und dann war sie mit dieser Schülerin zusammen und die haben miteinander geredet. Da haben wir gedacht, okay, das ist jetzt eine Ansprechperson für sie, eine, die ihr auch helfen kann, außerhalb des Unterrichts, wenn sie mal Probleme hat, vielleicht übersetzen, wenn sie die letzte Minute da im Unterricht nicht verstanden hat, was der Lehrer, die Lehrerin gesagt hat, was bis zur nächsten Stunde zu tun ist. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass diese Schülerin oder auch andere Schüler in den anderen Klassen sich so eine Person vielleicht in der Klasse suchen, wo sie dann auch nachfragen können.
Ist es für dich von Vorteil, dass du keinen österreichischen Namen hast mit Miloš Jovic, wenn du jetzt deinen SchülerInnen begegnest zum ersten Mal?
Ja, ich merke manchmal schon, dass sie, wenn ich mich vorstelle, wenn ich sage, ich bin euer Lehrer, ich heiße Herr Jovic, dass dann manche schon schauen und dann sehe ich in ihren Blicken oft dieses, aha, interessant, der hat jetzt auch eine, ich sage mal, nicht deutsche Muttersprache, der ist vielleicht gebürtig auch kein Wiener, kein Österreicher und er ist jetzt hier mein Lehrer. Und das kommt auch manchmal gut an. Ja.
Und du bist gebürtig kein Österreicher?
Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, aber meine Familie kommt aus Serbien.
Bist du dann irgendwo vielleicht sogar ein Vorbild auch oder ein größeres Vorbild für deine SchülerInnen, weil sie sehen, okay, das ist unser Lehrer, der hat Karriere gemacht?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Würde ich auf jeden Fall sagen, weil sie wirklich sehen und hautnah erleben, dass man auch mit nicht österreichischem Namen, mit nicht österreichischer Herkunft es auch zu was bringen kann, es weit bringen kann. Ja? Dass sie nicht glauben, dass sie mit einem ausländischen Namen sofort abgestempelt sind, dass sie arbeitslos bleiben, dass sie irgendwo immer nur Geringverdiener sein werden.
Wie lange bist du an der Schule?
Das ist mein zweites Dienstjahr, also seit September 2023.
Und was hast du vorher gemacht?
Ich war vorher in der Nationalbibliothek über 3,5 Jahre. Habe davor auch in der Erwachsenenbildung unterrichtet. Und die letzte Station in der Nationalbibliothek, das Center für Informations- und Medienkompetenz, war ja eigentlich dieses Sprungbrett, sage ich einmal, in die Schule, weil ich da gemerkt habe, dass mir die Arbeit mit den Jugendlichen einfach taugt. Und ich habe dann gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, in der Schule anzufangen. Ich bin ein zertifizierter Quereinsteiger, das heißt, ich habe nicht Lehramt studiert. Ich bin studierter Slawist, wissenschaftlicher Bibliothekar, aber bringe diese Arbeitserfahrung mit Jugendlichen, mit jungen Menschen mit und ich bin wirklich froh, dass ich da bin.
Ja, Quereinsteiger, gutes Thema. Da habe ich ja selbst zu Schulbeginn einen Artikel für WZ.at recherchiert und einiges von dem auch gehört, was der Miloš da erzählt.
Ich weiß, Matthias. Und auch diesen Link werden wir euch in die Shownotes stellen.
Und das Thema wird immer virulenter, weil natürlich immer mehr Menschen als QuereinsteigerInnen an die Schulen gehen aufgrund des Lehrermangels.
Hast du da Zahlen im Kopf vielleicht, wie viele es sind?
Vor 2 Jahren waren es noch 200, vor einem Jahr 700 und heuer immerhin 500 QuereinsteigerInnen aus anderen Berufen. Aber was mich noch interessiert, Petra, der Milos hat vorher erwähnt, das Center für Informations- und Medienkompetenz bei der Nationalbibliothek. Was ist das genau?
Ja, also es wird eigentlich auch schon durch diesen Namen deutlich. Es geht darum, dass dieses Center für Informations- und Medienkompetenz Trainings anbietet, wo man, ganz kurz erklärt, lernt, wie man am besten zu Informationen kommt. Und auch, wie man zum Beispiel Fake News unterscheidet von Nachrichten, die wahrheitsgetreu sind.
Und den Bürojob bei der Nationalbibliothek hat der Miller schon den Nagel gehängt, um Lehrer zu werden.
Ja, und er hat auch ganz konkrete Gründe dafür genannt, warum er Lehrer geworden ist. Warum genau wolltest du dann mit den jungen Menschen arbeiten und Lehrer werden?
Mir ist einfach wichtig, ich möchte einfach sehen, wie sie sich entwickeln. Ich möchte sehen, wie sie was fürs Leben mitnehmen. Und fürs Leben mitnehmen ist nicht nur, dass ich ihnen was aus diesem Fach dabei gebracht habe, sondern dass sie auch Sachen lernen, die sie dann ihr ganzes Leben brauchen. Ja? Respekt, Disziplin, Höflichkeit, Pünktlichkeit. Das sind auch wichtige Sachen. Das geht oft unter. Ja? Schule ist nicht nur, ich lerne Deutsch, Englisch, Mathe. Das ist auch der Punkt, wieso ich gerne im Poli bin. Viele sagen dann, das ist das schlimmste Alter. Ja, natürlich, sie sind 14, 15. Es kann sehr, sehr anstrengend sein. Aber es ist auch so eine Bereicherung, wenn man ihnen was fürs Leben weitergeben kann. Und das ist der Punkt. Das gefällt mir einfach. Das möchte ich einfach machen.
Was war für dich dann die größte Umstellung bei deinem Wechsel von der Nationalbibliothek in die Schule?
Die größte Umstellung war, dass man sich in der Schule um vieles selber kümmern muss. Es ist nicht so wie in der Privatwirtschaft oder ich nehme jetzt die Österreichische Nationalbibliothek als Beispiel. Wenn der Computer nicht funktioniert, gibt es eine IT-Abteilung. Aber wenn man in der Schule ist, ist das nicht so. Da ist man irgendwie auf sich allein gestellt. Da muss man lernen am Anfang und das musste ich am Anfang lernen. Das war für mich sehr schwer, dass ich hier hauptsächlich unterrichte, aber ich muss mich um solche Sachen auch alleine kümmern. Und was auch eine riesige Umstellung war, ich nenne ein Beispiel, ich habe am Freitag Unterricht von 8 bis 13 Uhr, 5 Stunden hintereinander. Heute hatte ich zum Beispiel 6 Stunden hintereinander und dann hört man gern, ach, jetzt bist du nur von 8 bis 2 arbeiten, das ist ja, oder von 8 bis 12 oder von 8 bis 1, das ist ja Teilzeitjob und wirst Vollzeit bezahlt. Was viele aber nicht wissen, man muss dann, wenn man diese 4, 5 oder sogar 6 Stunden hintereinander im Unterricht ist, muss man präsent sein. Es ist nicht wie in der Privatwirtschaft, dass ich jetzt eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder 1,5 Stunden vor dem PC sitze, irgendwas mache und gerade, weil ich müde bin, kurz aufstehe, kurz rausgehe, kurz in die frische Luft. Das kann ich in der Schule nicht machen. Das kann ich im Klassenzimmer nicht machen. Ich muss da sein. Ich kann nicht nach 2 Stunden sagen, so, jetzt habe ich Lust auf einen Kaffee, jetzt mache ich mir einen Kaffee. Das ist ganz wichtig. Und das ist eine Riesenumstellung. Und dementsprechend fühlt man sich dann auch an gewissen Tagen man ist sehr müde, man ist erschöpft mental. Und gerade an einem Freitag, wo die Schüler auch gerne mal durchdrehen, sage ich, weil wir Freitag haben, das ist in der Privatwirtschaft normal nicht so. Also das ist nicht meine Erfahrung. Da hat man halt seine Arbeitszeiten, aber da sagt niemand was, wenn ich jetzt kurze Pause mache, wenn ich jetzt aufs WC gehe, weil ich jetzt muss. Oder weil ich jetzt gerade Lust habe auf einen Kaffee.
Wie ist das dann so für dich, die Konzentration der SchülerInnen auf dich ziehen zu können, eine ganze Stunde lang, 50 Minuten lang?
Man benötigt einen Plan. Das ist das Wichtigste. Wenn man in die Klasse geht und planlos ist, dann hat man schon verloren. Man muss da reinkommen mit Selbstbewusstsein, einen Plan haben, genau wissen, was ich heute mit denen mache. Und vielleicht auch einen Plan B haben, falls das, was ich vorhabe, irgendwie nicht aufgeht. Einfach reinzugehen und zu sagen, so, ich überlege mir jetzt, was wir machen. Die Schüler spüren das. Die wissen, aha, der weiß nicht, was er tut vielleicht. Der ist planlos, der ist schwach. Ja? Und das darf man nicht machen. Man hat die Verantwortung, die Aufsichtspflicht einfach und auch eine pädagogische Verantwortung. Das heißt, ich kann nicht nur da sein und präsent sein und sagen, so, diese 50 Minuten, seid leise und tut euch nicht weh und die Stifte werden nicht durch den Raum geworfen oder keine Ahnung was, sondern ich muss auf das achten, auf Disziplin, auf Ruhe, auf Ordnung, dass alle nach diesen 50 Minuten oder nach dem Tag auch unversehrt nach Hause gehen, aber auch pädagogisch einen Mehrwert für diese Stunde auch leisten und bringen, weil sie sind da, schulpflichtig und sollen ja auch was lernen.
Und wie ist das mit Handys im Unterricht? Müssen sie die abgeben?
Also wir haben das so in der Hausordnung, Handys, Smartphones sind während der Unterrichtszeit verboten. Und wir haben das jetzt in diesem Schuljahr so geregelt, wir haben für jede Klasse, für jeden Klassenraum, haben wir so etwas wie eine, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, so etwas wie eine Handy-Parkstation, Parkgarage für Handys, wo die Handys reingelegt werden. In den Pausen dürfen sie die Handys verwenden.
Und was machst du, wenn eine Schülerin das Handy einfach nicht abgibt oder zwei hat? Ist das auch schon mal passiert?
Ja, letztes Jahr hatte ich einen, der war ganz witzig, der hatte dann irgendwann mal zwei mit. Aber da kommt man schnell dahinter. Oder was ich auch kürzlich hatte, wenn die Handys abgegeben werden und dann sind sie vorne bei mir am Tisch, in dieser Parkstation da, Handystation. Und es kommt ein Schüler her und schaut sich das Handy an, weil er sehen möchte, ob da neue Nachrichten drin sind. Dann sage ich so, jetzt gehst du zu deinem Platz, wenn du das noch einmal machst, dann ist es ganz weg. Dann ist er nochmal hingegangen, deshalb, dann habe ich das Handy genommen und habe es im Kasten versperrt.
Du bist ja selbst noch jung. Wie alt bist du, Miloš?
Ich bin 32.
Mhm. Wie ist das dann, du als Autoritätsperson vor der Klasse? Ist es gut, dass du gar nicht so viel älter bist, weil sie dich dann mehr auch mit einbeziehen vielleicht in ihr Leben, in ihre Befindlichkeiten? Oder ist es eher schwierig, weil du dann nicht so als Autorität wahrgenommen wirst?
Unterschiedlich. Also bei manchen Schüler und Schülerinnen ist es so, die merken, da ist eine jüngere Person. Das heißt, ich kann mich der Person auch anvertrauen. Ja, ich kann mit der Person vielleicht auch über Sachen reden. Und es kommt nicht schlecht an. Ja. Über gemeinsame Interessen, Hobbys, gerade wenn es um Sport geht. Ja, viele Jungs, Fußball begeistern natürlich oder auf ihren sozialen Netzwerken, TikTok, Snapchat oder sonstiges, Instagram. Und wenn man dann selbst sagt, naja, ich bin auch auf Instagram zum Beispiel oder ich spiele auch gern Fußball mit meinen Freunden privat, dann findet man da auch eine Connection, da baut man dann gern auch außerhalb des Unterrichts ein Gespräch auf. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass wenn Sie sehen, kann passieren natürlich, muss nicht, da ist jemand, der ist Anfang 30, schaut auch jung aus, ich habe jetzt keine Angst vor dem, was soll das sein, ja, das ist jetzt kein alter Mann, der da irgendwie reinkommt und losschreit vielleicht. Kann auch vorkommen. Gerade jetzt ist es modern, ich sage mal modern, dieser Gruß, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieser Faustgruß, ja, man geht so hin, das ist aus der Corona-Zeit, man gibt sich nicht die Hand, sondern man streckt die Faust aus, so, ja, gib mir die Faust, das ist so der Gruß.
Von Corona kenne ich das,
ja. Ja, und die haben das wahrscheinlich auch mitgenommen und das war für mich auch letztes Jahr irgendwie so, Moment, ich bin nicht dein Kumpel. Ich bin ein Lehrer, aber ich nehme eher das Positive raus. Ja, ich bin gerne jung in der Klasse. Wenn ich länger im Schuldienst bleibe und ich möchte bleiben, werde ich irgendwann auch älter, wird dann auch seine Vorteile haben, die jetzt vielleicht nicht so präsent sind. Aber ich genieße das jetzt mal so, wie es ist.
Was würdest du dir von der Politik wünschen, was unser Bildungssystem betrifft?
Wir haben zum Beispiel keine Klimaanlagen. Ich wünsche mir eine moderne Ausstattung. Da hat sich in den letzten 20 Jahren nichts geändert. Ja, es gibt Whiteboards, es gibt ein bisschen Technik. Jetzt haben die Mittelschulschüler, Schülerinnen aus der Mittelschule ihre Laptops bekommen. Aber ich wünsche mir ein bisschen mehr Technik, ein bisschen Innovation auf jeden Fall. Ich wünsche mir auch manchmal mehr Verständnis für das, was wir leisten, aber auch Unterstützung. Nicht nur im Unterricht selbst, sondern außerhalb des Unterrichts. Beratungslehrer, Lehrerinnen, Schulpsychologen, Psychologinnen. Sowas wäre auch wichtig. Aber mehr Lehrpersonal wäre natürlich auch gut.
Oder auch Unterstützung bei der Bürokratie, wie du am Anfang angesprochen hast, gell?
Ja, ganz wichtig. Also ich nenne nur ein Beispiel. In der Privatwirtschaft, wo ich gearbeitet habe, habe ich oder hatte ich mein Büro, ich hatte meinen Computer, ich hatte meinen Arbeitsplatz. In der Schule erwartet man auch von uns, dass wir im System, im Online-System, Fehlstunden eintragen, Formulare drucken, Schülerlisten drucken, Schülerdaten kontrollieren etc. etc. Wir sind, ich glaube, um die 36 im Kollegium und haben 3 Verwaltungsgeräte. Und es passiert dann auch oft, dass mal 2 nicht funktionieren oder dass der Drucker spinnt. Und das wäre es. Ja. Ich will ja nicht sagen, dass ich mir erwarte, dass wir im Lehrerzimmer alle einen eigenen PC-Arbeitsplatz haben. Das wäre vielleicht zu viel oder es wäre sicher zu viel. Aber vielleicht ein bisschen Unterstützung für die Verwaltung, bürokratische Unterstützung, Personal dafür, das wäre wichtig.
Und das Schulsystem selbst?
Also ich kann nur aus meiner Erfahrung und meiner Schulzeit berichten, dass, das hat auch meine Mutter gesagt, es ist schwer oder war für mich schwer auch dieser Umstieg von der Volksschule ins Gymnasium. Man ist schon sehr jung, mit 10 Jahren soll man schon den nächsten Weg wählen oder entscheiden. Das ist vielleicht zu früh. Ja. In anderen Ländern ist es so, dass man 6 oder sogar 8 Jahre in die Grundschule geht. Und dann ist man dann schon 12 oder 14 oder 15, je nachdem, in manchen Ländern geht man auch sogar mit 7 erst in die Schule. Das heißt, man ist dann 12 bis 15 und ist schon ein bisschen älter und entwickelt sich anders und kann dann auch den richtigen Weg einschlagen. Weil mit 10 Jahren zu wissen, schicke ich mein Kind jetzt oder gehe ich jetzt in die Mittelschule, in die neue Mittelschule oder ist mein Kind doch fürs Gymnasium oder die Noten passen nicht fürs Gymnasium, aber in 2 Jahren passen sie vielleicht und das Kind ist jetzt nicht im Gymnasium oder umgekehrt. Das ist schade.
Das heißt, der Milos würde sich eigentlich auch für Österreich eine Gesamtschule wünschen, für die wahrscheinlich 8- bis 14-Jährigen. Das ist ja schon eine lange politische Debatte bei uns, wo es ja durchaus Länder gibt, die sich Österreich zum Vorbild nehmen könnte.
Ja, genau. Also der Milos spricht ja auch schon konkret Schulsysteme in anderen Ländern an. Und zwar, er sagt ja, zwischen 6 oder 8 Jahren gehen die Kinder mitunter in die Grundschule. Und ich habe da ein bisschen recherchiert. Also zum Beispiel, es gibt wirklich ganz, 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 ganz unterschiedliche Bildungssysteme auf der Welt. Aber zum Beispiel in Belgien gibt es 6 Jahre Primarschule und dann weitere 6 Jahre eine Sekundarschule. Also da ist man 6 Jahre lang einmal gemeinsam im Unterricht. Dann auch in Spanien sind 6 Jahre zum Beispiel. In Holland dauert die Grundschule 8 Jahre lang. Jetzt muss ich schauen, was ich da noch alles recherchiert habe. Ich habe mir das nämlich dann ein bisschen notiert. Ja, in Schweden. Schweden ist sowieso mein Vorzeigeland. Das sind sogar 9 Jahre, wo alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Ja, und was eben den Milos betrifft und seine Ideen für unser Bildungssystem, wäre er nicht nur als Lehrer von den Änderungen betroffen, sondern eigentlich in zweierlei Hinsicht.
Und zwar?
Ich spoilere nicht, sondern ich schalte wieder ins Gespräch hinein. Du hattest ja auch deinen Wendepunkt, von dem du uns erzählt hast, dein Wechsel von der Bibliothek in die Schule. Aber abgesehen davon, gab es noch irgendeinen anderen Wendepunkt in deinem Leben?
Ja, es gab in diesem Sommer einen Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin Vater geworden und das ist was ganz Neues für mich, was Wunderschönes.
Da bist du dann nicht immer ganz ausgeschlafen in der Schule vielleicht, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ist leider so, aber das gehört dazu. Ja. Ich sage es auch gern meinen Schülern. Also ich bin da wirklich offen und direkt. Ich sage dann meinen Schülern, bitte nicht böse sein, wenn ich gehe. Ich bin nicht gelangweilt. Ihr langweilt mich nicht. Ich habe heute Nacht nur 4-5 Stunden geschlafen, weil eben kleiner Sohn zu Hause. Und sie nehmen es eh schön auf, also freuen sich dann natürlich und fragen mich dann auch oft, wie geht's dem Kleinen und wie heißt er und ja.
Vielleicht auch, um ein bisschen Zeit vom Unterricht abzuschnipseln durch private Gespräche.
Ich denke, dass 50 Minuten Unterricht nicht nur dazu dient, dass man 50 Minuten Mathe macht, 50 Minuten Deutsch, 50 Minuten Englisch. Ja, eine Unterrichtsstunde braucht einen Einstieg. Man muss Schüler abholen, man muss sie irgendwo einen Einstieg haben, wie man sie abholt. Und das muss nichts, es kann was aus dem Fach sein, aber es kann ja auch was Privates sein, dass man mal eine Minute nur über das redet, dass ich nicht geschlafen habe oder dass vielleicht ein Schüler irgendwas sagt. Ja? Das ist ja ein netter Einstieg. Ja?
Danke, Milosz, für unser Gespräch.
Danke, Petra.
Das heißt, der Milosz ist nicht nur Lehrer, sondern auch Vater und damit bald auch Vater eines schulpflichtigen Kindes. Das heißt, er kennt dann beide Perspektiven, sowohl die als Lehrer als auch die als Eltern. Bin gespannt, ob ihm dann diese Erfahrungen als Lehrer in der Klasse dann auch helfen, wenn sein eigenes Kind in die Pubertät kommt.
Ja, also ich habe in der Pubertät sicher andere Dinge im Kopf gehabt als Mathematik, Deutsch, Lernen, Schule. Und ich war ja auch mitunter unter denjenigen Menschen, die so gesagt haben, ah, Lehrer gehen zum Mittag nach Hause, Halbtagsjob und so weiter. Aber ab dem Tag, wo ich mit dem Milosz gesprochen habe, werde ich das definitiv nicht mehr tun.
Gut, das war bei mir schon vorher der Fall, weil ich bin Lehrer, Enkel, Sohn und Bruder und Neffe.
Okay.
Ich weiß zum Beispiel genau, warum ich nicht Lehrer geworden bin. Und ich glaube, da können wir ganz viel aus dem Gespräch mit ihm mitnehmen, auch über den Umgang mit Jugendlichen. Damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt unseren Podcast WZ Weitergedacht überall hören, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch, wenn ihr ihn abonniert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.